Die Form der Welle trägt die Haltung auf. Gelesen von Franzi Kramer.
Nein! Ich bin ja sowas von gespannt, welch fliegernde Pracht uns diese Nacht geboten wird. Eine Schürze brennt. Die Gedanken ruhen. Nön, yeah, junger Mann. Scholl heißt er doch nicht? Na, ja, der soll ja ganz besonders reizend sein. Sie kratzt sich scharf am Busen. Diese Frau kennt den Tagesablauf seitlich gebeugter Hoffnungslosigkeit in langen Schlangen an schillernden Kassen. Für seine augenblickliche Lage will der Herr des Hauses ja wohl nicht so ganz einstehen. Wieso? Es spricht der ihr Horchende. Ach, ich weiß nicht. Die Menschen singt irgendwie nicht mehr so menschlich wie früher. Des Horchers alte, faltige Kehle glucks. Wieso das denn? Die alte Schule zeigt jetzt Rasse. Erhoffte Einigkeit wird weggestrichen und gekämmt strotzende Sätze blechen gleich die Rechnung für diesen Hochmut. Sein Blinzeln ist gut vorbereitet. Dieser Mann kommt hier nicht oft zu Zuge. Frau Stolz auf sich schenkt ihrem edelmütigen Begleiter unverzüglich und in geschulter Weise ihre intoleranteste Geste. Dieser sehr nett gekämmte Weißschopf hier trägt darauf sogleich seinen Gesichtsärger würdevoll von der Gesellschaft weg. Madame wendet sich um ein Drittel. Na, lesen kann man dies nicht direkt, aber du weißt schon, Annerie, seine angeblich so frühen, na, kindheitlichen Traumata kann er doch sicher nicht... so etwas macht verwirrt und ist ja nicht ganz von ohne. Die getigerte Opernqueen auf Nadelstelzen streicht sich ihre knochige, leicht pigmentierte Wange. Sie hat wohl was gut zu machen bei Frau Platzhalter Nummer 3. Frau Annerie plätschelt benommen ein heraus. Frau also Annerie steht ganz und gar im Bann des Höllenhundes. Sie trägt eine beige-grau-grünes Jackett mit leicht angedeuteten Schultern, welches sich mitsamt dem Kragen leicht über ihre Nackengrenze hinwegsetzen. Also, die Jacke steht irgendwie auf, will ihren Kopf schlucken oder wartet auf einen gewählten Einwurf. Anneries braune Satteltaschenauslieger und auch Hosen preisen sich gestreift in Anthrazitweiß und verraten den laissez-fairen Wahnsinn ihrer Hintergrundberater. Sie selbst scheint mehr interessiert an Rückzugsmöglichkeiten denn ihre Freundin. Sie sucht sehr wohl nach neuen Lifestyle-Spiegeln. In Folge erwartender Reaktionen spreizt der Leopard ihre linke Hand und unterstreicht den Wangenstreichler mit abgespreizten Glitzerfingern. Sie trägt gern Gold und schaut wohl mindestens gleichermaßen gern bestürzt und skrupelnd. Falten hasst die gute Frau, Nerztäte. Das zeigen ihre ewigen, als Übergang unauffällig vertuschten Versuche, alles Mögliche an sich glatt zu ziehen. Mei, riechen, wirkliche Talente kommen bekanntlich mit sich selbst am wenigsten zurecht. Die platt retournierende, als Gegenstand eines Gespräch jedoch bewiesene Freundin schreckt vor nichts zurück. Sie steht ganz als Freundin der Leopardenfrau zur Seite, die jetzt wohl ihren 11. Mann verloren hat. Annerie wirkt gelassen. Sie gleicht einem Delfin mit einer zu großen Nase, alles überspielend. Madame versprüht beharrlich ihr Eau de Parfum und stellt ganz gerecht einer Handtaschendame ihren blumigen Charme zur Schau. Rokoko ist ihr Stilmittel. Ihre Bluse blüht als eine creme-crema gepunktete Kissenbluse, passend zu einem wolkigen Hosenrock. Abgelenkt spitze Könnerschreie übermalen den Wald voller Eindrücke mit einem wahrhaft gleichrichtenden Anspruch. Chablis, Kindchen, tu mir noch so ein Gläschen. Och, Schatz, sei so jod. Halb zu alt, hochhackig, zu viel rot und schwarz. Dieses Getöse frisierter Maden im Foyer ist zu groß, um einzelne Schicksale zu beleuchten. Chaotische Blicke mit viel Geminke entscheiden zwischen Punsch und WC. Unbemerkt schlagen sich wirkungsvolle Individuen durch den alten Sack Tiefkühlfleisch. Sie halten keine kleine Tabletts in den Händen. Auf ihnen liegen Erdbeeren. Dazu halen die hastenden Raumteiler Gläser mit Sekt bereit. Schwarz gekleidete Diener mit Schwalbenschwänzen und aufwendig gestärkten Hemden bilden diese durchsatzstarke Schlange. Ihnen im Gefolge bahnen sich edle Damen ihren Weg durchs Getöse, ganz unaufgeregt und sehr diszipliniert. Ihr Outfit ist irgendwie seltsam. Es scheint fast, als wären sie eine Bande von Reitschullehrerinnen. Und alle tragen dieselbe blonde gelockte Frisur, die sich wippend und seidig wackelnd hinter den Pinguinen zu den Ehrenrängen manövriert. Keiner scheint wirklich diese Szene als solche spüren. Es läutet. Fast niemand reagiert mit dem Marsch in den Saal. Gegenseitige Bepudern und ewiges Fransen an stilgerechter Dynamik zähmt den Aufbruch. Erste höfliche Versuche des Hauspersonals, die Schelle zu erläutern, säumt die Gemüter interessierter Gäste. Das Thekenpersonal qualmt. Noch eins Ex und mit gekonntem Griff zu den Grissini löst sich bald ein Ballen in Bewegung. Um jeder Befehlsverweigerung ein versichertes Recht zu geben, lässt sich in den meisten Gesichtern so eine Art Nachhall. Manche drehen sich noch einmal zum Tresen und deuten ein »Wartet nur ab, wir kommen in der Pause ganz sicher wieder« Brrrr. Das zweite Läuten ist bereits verblichen. Sämige Ruhe paart sich mit fein abgestimmten Aggressionen, dem Drang durchzukommen. Sitzplatzkarten werden Straßenplan. Der Einstieg ist getan. Reste angebissener, dieser eben noch beschworenen Cocktailkirschen auf Schwarzbrotkrumen liegen mit langhalsigen Gläsern dem Kantinenpersonal zum Verräumen vor. Die Letzteren, die Höflichen und die Lahmen, haben sich soeben mit einem letzten Rascheln positioniert. Der Gewinner räuspert sich noch um eins, dem ihm wissenden Blick durch die Runde. Diese ganzheitliche körperliche Verwirkung verrät, er ist Pianist. Sein Kopf scheint auf ein Stativ geschraubt. Eine derart statische Drehung habe ich noch nie gesehen. Die Kronleuchter verblassen, die Lüster hören auf zu glimmen. Oben in den Logen behalten Wandleuchter noch einen ruhenden Schein. Auch des Hauses Notbeleuchtung ist gefällig. Als ein prägendes Stilelement weise phosphorisierende Linien den möglichen Pfad zu letzter Rettung. Ruhe macht sich breit. Ein Geräusch ausströmender Luft war zu hören. In der Dunkelheit ist noch nichts zu erkennen, aber ein Geruch macht sich breit. Ein Augenblick des Ertragen wirft schon destruktive Fragen zu diesem ersten Erlebnis auf. Es riecht nach ranzigem Fett. Das Theater wird beschallt. Engelsähnliche Kinderstimmen beschwingen den Saal. Erst fast nicht zu bemerken und doch so schmeichelnd sauber füllen sie unsere Welt aus Dunkelheit. Ganz weich wiegt sich unser Klingklangbett zu einem breiten Himmelstor auf. Vor uns bricht der Morgen an. Seitliches Licht bricht die dunkle Bühne zu rechter und linker Seite auf. Ganz weich und sonnig. Der Stinker von eben ist wie weggewischt. Die Spannung leckt uns peu à peu die Augen frei. Ein Raum baut sich auf, Nebel verschleiert noch bestimmte Formen. Die Dunstigkeit spiegelt den Schein aufgleitendem Lichts. Das Licht fällt zurück in die Schattenwelt. Ein unfassbar aggressives Geräusch hat den Traum auf Aussicht zerfetzt. Wie ein extrem verstärktes Chips-Tütenöffnen folterten die Rückkopplungen die Studiomembrane gleich unseren Ohren. Getuschel und Geräusche seitlichen Drehens auf den Plätzen fächern unsere Gefühle in mir auf. Es waren 56. Kerzenschein unter flackernden Gesichtern. Eine wirre Stimmung lässt viele Blicke suchen. Das gesamte Bild der Halle schwankt und flackert, als würden Flammen auf den Balkonen lodern. Vielseitiges Murren macht sich breit. Die ersten, trau dich mal, sonst ist der Kopf des Tisches besetzt, positionieren sich vor den ausbleibenden Leistungen im rechten Format. Die Entscheidung auf eine erste Beschwerde weht wie eine angebrannte Fahne aus langen Feldzügen in der Mitte des Raums. Passgerechte Rekruten tanzen Flamenco im Innern zu nicht zu erwartenden Geschmacksfragen. Mit der Ruhe wächst der Sinn für das Feinliedrige. Die Gesichter unserer Besucher in den oberen Rängen, sie malen weiche Schattenbilder zu uns runter. Sie wehen als schaukelnde Bilderrahmen an den Decken der Balkone. Die Blicke der gesammelten Vorbühnensitzzuschauer schweifen durch den architektonischen Orbit unseres sich selbst inszenierenden Saals. Sie sind Schauspieler. Die schnellen Diener und die galanten Reitschullehrerinnen, sie beleuchten den Damen und Herren ihr Kinn. Hi! Und da blitzt ein Antlitz wie eine Dämonenmaske auf. Die ringwissenden Fackelträger senden der Logengesellschaft hafengleich ein Signal ihrer exklusiven und exponierten Gastposition. Sie reichen den Hohn, den Förderern unserer Kostprobe, am Szenenbild etwas, das verrät ihr fulminantes Abnicken. Ein Mond malt Wissen. Ein weißer Punkt, eine Fläche erstrahlte an der Himmelskuppel des Saals und fliegt gemächlich auf uns nieder. Eine beleuchtete Scheibe fährt bis in die Mitte des Saals. Sie hängt jetzt zwischen den Balkonen und den unteren Reihen, so dass sich unter und die oberen auf sie sehen. Erst müde erstrahlend stellt unser Mond bald Handlung vor. Ein Film texturiert sein Inneres. Es ist eine Projektionsfläche. Auf ihr wird uns ein Mitschnitt präsentiert. In einer detailreichen Vergrößerung wird der Verzehr jener schönen Speise gezeigt, die hier nur unerreichbar scheint. Dazu fährt jetzt der Film spazieren. In einem Fluss der Drehung stellt uns dieser Mond genauestens diese Geschichte dort oben vor. Die Herrschaften bekommen eine Brotoblate gereicht. Dann ist der Rang wohl eine Glaubensfrage? Diese spezielle Gabe scheint außerdem nach der eigensinnigsten Art des Hauses zubereitet worden sein, von dem Haus auf, das wir uns doch so im Großen und Ganzen verlassen wollten. Fein sehen sie aus, fast wie eine Äußerungsmöglichkeit aus ja wohl und niemals. Diese Konfiserie-Sandwiches sollen wohl so eine Art Ying und Yang sein. Ein Obstler zur Blutwurst, könnte man fast sagen. Weil dieses Gericht hat ja beide Seiten. Auf der einen stellt uns der Toast den Bach entgegen und auf der anderen Seite liegt Schwarzbrot vor. In seiner, der im Heft der Justitia vermerkten Mitte, trägt unser Duett grundlegender Stellungnahme eine füllende und in seiner Ausmaßen auch gleichberechtigte gläserne Wirkungsscheibe. Entschuldigen Sie bitte, aber diesen Satz muss ich ablesen. Es steht so auf der Bühne. Auf einer dunklen Leinwand in der Mitte der Bühne angestrahlt ist ein weißer Text zu lesen. Da steht weiter. Es ist ein Candiscitrustaler, ein wirklich harter Kern, der uns verkommen vorkommen mag, wie eine Linse zwischen Gut und Böse, die nur nach gänzlichem Verlutschen seine Geschmacksvielfalt in den schwarz-weißen Brotteig bettet. Ein leichtes Raunen mit verständlichen Äußerungen über Freimaurerattitüden und dem Genervtsein über eine verdächtige Abwiegelung durchstreift den Saal. Unser Spielraum verdunkelt sich wieder. Klappern ist zu hören. Geräusche wie von Flaschenzügen. Klack, klack, klack. Der Zuschauerraum erstrahlt. In der gleichen Sekunde werden alle diese wunderbaren, anderen, unteren, wir, die ohne Diener und reitmeisterliche Zuwendung ihre Leben als Betrachter fristen, beschert. Über unseren Köpfen tun sich streiflichtbetonte rote Röhrenschläuche auf, solche wie die auf großen Baustellen. Und das Mobile fängt gleich an zu spucken. Kleine braune Falter entfliehen diesen vielen Rachen. Der Regen aus geföhnten Kleinstfaltern ist einfach wunderbar. Der ein und andere hebt sich zu erfassen den düsteren Inhalt jener Berieselung und atmet auf. Auf den kleinen fliegenden Flatterchen steht uns eine Nachricht geschrieben. Weißer Lack signiert die Kleinen. In den frommen Boten steht eine preisende Nachricht. Metamorphose. Aus diesem freimütigen Zuwendungsakt erwächst ein freudiger Tumult ratloser Mitspieler. Freie Sicht mit Licht, wir befinden uns danach. Jede Einschätzung ließe auf die Pause schließen. Wäre dafür nicht ein wenig, ein klitzekleines wenig zu wenig auf den Bühnen gespielt worden? Ein Dentist würde zum Fotografen werden. So viele Münder stehen hier offen. Das Licht geht aus, geht an. Die Tür platzt. Dunkelheit umarmt uns und Gewitter, Sturmreden, sehr blechere Geräusche ziehen auf. Aus diesem freimütigen Zuwendungsakt erwächst ein freudiger Tumult ratloser Mitspieler. Freie Sicht mit Licht, wir befinden uns danach. Jede Einschätzung ließe auf die Pause schließen. Wäre dafür nicht ein wenig, ein klitzekleines wenig, zu wenig auf der Bühne gespielt worden. Ein Dentist würde zum Fotografen werden, so viele Münder stehen hier offen. Das Licht geht aus, geht an, die Tür platzt. Dunkelheit umarmt uns und Gewitter, Sturmregen, sehr blecherne Geräusche ziehen auf. Etwas kühl, kaum merkbar, ein leichtes Ziehen ist zu spüren. Das Portal, die Eingangstüren müssen offen stehen. Der Spannungsbogen ist uns der Hirte in der Dunkelheit. Des Publikums Schweigen ist schon fast hörbar. Engelchen. Der Singsang von eben. Ihre Stimmen sind zu hören. Eine freundliche Aussicht auf Geborgenheit ist willkommen. Ich verstehe Sie ganz deutlich. Stimmen wir doch alle an. Sie singen von der schönen Welt und lang ersehnten Nachtgedichten. Sie singen ja. Liebe Freuden, Sonderheit, tupft die Freude immer weit. Wir Trichter lieben Fluss und Hals. Uns wird die Gemme für die Zweisamkeit. Gleich sind wir mehr in der Bucht. Braun-schwarzer Fesseln. La, 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 la. Liebste Freundschaft mit Besonnenheit, gleich tupft der Fremde immer weit. Wir lieben uns in Mehrsamkeit, gleich dann sind wir mehr in der Bucht braun-schwarzer Fesseln. Dieses Intermedio führt uns neues Licht ins Spiel. Die kleinen blonden Götzen im Tütü freien das Szenarium. Ein Raum wird sichtbar. Dieser Raum scheint merkwürdig gestaucht und etwas schief gedreht. Dieser Raum ist eine Riesenkiste, in der helle Linien leuchten. Linien ganz wie die Notbeleuchtung im Zuschauerraum. Sie wirken, als wollen sie die Fluchtwinkel des Raums betonen und treiben diese Bühnenplastik in größere Tiefen. Das Bühnenbild fordert auf zum Vergleich. Seine Wirkung bringt mich in Schieflage gleich der passenden Vorstellung von ausharzenden Fichten im Ballhausfoyer. Die reinste Ordnungslosigkeit ist das hier. Freiraum ist zu spüren. Meine Gedanken schweifen ab. Ein dunkler Wald aus Nägeln formt sich vor mir. Das stählerne Dickicht verhindert freie Sicht. Hin und wieder blitzt eine Reflexion der Sonne entgegen. Etwas lässt mich suchen und da. Das Gräuel lichtet sich, noch ein wenig leiser, aber bestimmt ist ein Türrahmen zu sehen. Es steht dort auf der Bühne, dahinter, in der Tiefe des häuslichen Tableau, in live-weißen Rose-Spitzschuhen auf einen rostmetallfarbenen Schrankcontainer, einen Rolltisch, Cateringmöbel oder so etwas. Es könnte auch ein Schrotthandel Tresen oder der Schrein eines Hallenaufsehers sein. Das ist so ein Pult von einem Handwerksmeister, der die Schrauben nicht rausrückt und anschließend abmahnen wird, weil das Werkstück nicht fertig geworden ist. Dieses Möbel muss riesig sein, so wie es in seiner ganzen Pracht und Wirkung droht. Gepresst in einen verdrehten Kasten steht er da am Ende des Bühnenkörperraums. Dieses besudelte Ordnungsinstrument plant sich als ständige Instanz. Einem gewichten Überhang ist kein Zweifel entgegenzusetzen. Mir drängt sich ein Gedanke auf. Ist das der Thron des Proletariats? Hinter diesem wahrhaftig herrlich Inventarstück steht ein stattlicher Mann. Zu ihm gehören die roten Spitzschuhe. Er selbst steht als eine einzige Geste dort. Seine Mimik ist behäbig, seine Wirkung gewaltig. Abwärts wird der hünenhafte Senfsack zum Konus mit einem umhangähnlichen Überwurf. Darüber kleidet ihn eine Schürze dran. Die Truhe dampft und er mit ihr. Schon minutenlang dreht und wendet er irgendetwas wie Wurst. Sein Gegenüber präsentiert sich in gewählter Fasson. Eine stattliche Figur ist das. Er trägt sogar einen Hut und irritiert über diesen gewaltigen Fettkellner scheint er gar nicht. Er wirkt vielmehr formell, als suche er direkten Bezug. Der Mensch hinter dem rauchenden Schrank spendiert einem ein Gegenwartsbild unfassbarer Verlotterung. Mittels seiner Visage, der er ihm und entgegenhält, bildet er das feudale Bild eines Jungferkel am Spieß. Davon weiß der Mond schon gleich genaueres zu berichten. Der Apfel fehlt, der ihn süßmütig wirken ließe.
Ich würde an seiner Stelle orientierungsloser dreinschauen, so viel ist klar. Der Gesprächspartner von Herrn Gutes Vorbild ist also ein rosaroter Kotzackenzipfel in seinem Fettgeschirr zur Talggewinnung, ein Metzgersberg, verstehen Sie?
Uns als Rahmen dienlich steht hintern Herrn Guterzogen ganz im Freien die erwähnte Eintrittstür mitten im Szenenbild. Die wirkt eben gewählt, gleich dem Gast, der dort wohl seinen Eintritt vollführte.
Man möchte einen Frottagesammler oder einen gesetzten Designshop hinter ihr erwarten, wäre man in der Lage, den Hintergrund zu verblenden. Sie erntet eine gelungene Aufmerksamkeit im Gesamtbild dieser Bühneninszenierung.
Die Messingfassung harmoniert gelungen zur Spiegelung im Glas. Dieses Objekt wirkt wie ein kündender Sprecher, der sich zum Publikum wendet. Er teilt den Akteuren und Betrachtern ihre eigenen Welten in Ost und West. Nur die Klinke Knauf bedeutet dem Entree eine Anwendung. Klassisch doch die Gedanken spielen, wäre diese Tür nicht gläsern, so müsste sie wohl einen umsäumten Wasserspiegel in die Vertikale gehoben haben. Diese Pforte ist also ganz klar voll 50er in einem schwarzen Rahmen und eben mit diesem Buntmetall gefasst und auch verziert.
Ja, sie ist eine Ladenlokaltür aus den frühen Jahren der deutschen Wohlstandskultur und uns Heimatgefühl. Ich möchte gleich mal reingehen und alte Äpfel mit nach vorne bringen. Fixieren wir uns auf den ganz eigenen Raum, den unserer beiden Hauptdarsteller, Herr Wohland, der Schöne, wie uns später geheißen wird, und dem Mannsack Herr Fleischberg. Beide werden noch häufig ihren Namen wechseln, das erfordern Situation und Gestaltung.
Jener Raum im Raum auf der Bühne könnte ein dunstiges Zimmer, eine unwohnliche Wurstbude sein. In der Dämmerung spielte uns dieser Container geometrische Feldversuche vor. Die Einsicht und der Hintergrund werden deutlich gefasst. Vorn und hinten werden uns mit jeweils vier weiß leuchtenden, prägenden Leisten die Blickwinkel schräg geschoben. Wäre es nicht vermessen, diese Ausstrahlung mit Glanz in Verbindung zu setzen, würde mir als Assoziation ein Spiegelkabinett einfallen. Die Zimmeröffnung ist gelungen beschrieben, ein sich nach rechts neigendes Trapez. Das geben eben die luminierenden Leisten vor. Die Rückwand des Raumes, die ganz hinter dem fetten Kerl, ist ein sich nach links neigendes Parallelogramm. Diese zweidimensionalen Raumführungen lässt eine gewisse Pillensucht vermuten, nicht wahr? Die Wände und Decken auch. Sie sind wellig, irgendwie mit einer naturknüsseligen Struktur versehen und färben die Kiste in einen annähernden Goldton. Der Raum funkelt auch leicht. Kleine Blinker, leuchtende Zellen könnten sich hinter diesem verkleisterten Wandbehang verbergen. Die Sicht wird immer freier. Das Warten auf die wohl eintretende Handlung spitzt sich zu.
Es scheint einst ein gefliester Kaufladen gewesen zu sein, eine Art Metzgerei oder eine gediegene Imbissstube. Das Drecksloch ist gut verschleiert. Ganz schlechter, ja mehr öliger Lichtschein kann fast kaum die Blicke nähren. An der schrägen goldbraunen Decke wummern zwei Neonröhren. Sie sind alt und schlichtweg so irre dreckig. Sie können bestenfalls noch ein Drittel ihres Lichts preisgeben. Verfolgerspots müssen auf die Handlung weisen. Ambivalent, fast mysteriös wirkt dieses sonderbare Exponat Zimmer. Der Boden, der die Kacheln trägt, scheint einst eine Glasur besessen zu haben. Die oberste Schicht trägt nun allerdings einen ganz anderen Glanz. Die Fliesen sind auch keineswegs gleich groß, quadratisch, geschweige denn fein verfugt. Fugen gibt es überhaupt nicht. Das sind klaffende Spalten, die jeden Absatz zu fressen versuchen. Ein merkliches Eigenleben, Chaos, geht von diesem alpin-karamellweißen Boden aus. Eine am Rande, dem Dunklen, also zu beiden Seiten dieser Bude, da mehrt sich eine Lebensglut. La 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 la. Die Engelchen, sie klingen leise im diffusen Bühnenbild, das je so sehr spärlich ist und doch in dieser räumlichen Formlosigkeit so überladen wirkt. Wirst du mich trotz Angst und Zwist den beiden suchen, nicht zu ahnen meine Sitten, nichts zu wissen von Zweifel, meinem Trost. Ist dir es denn so auch möglich? Ist die Bindung nicht auch wirr? Pause. Wirst du mich trotz Leib und Ziel denn trauernd suchen, nicht zu mahnen meine Bitten, nicht zu wissen vom Gipfel, Heften meines Trost? Ist dir es denn auch möglich, uns zu treffen? Ist die Bindung nicht auch wir? Pause. Wiederholung. Die Engel, sie sind jetzt sichtbar, so fangen jetzt auch an, sich im Gesang zu regen. Ein wenig ungeordnet und tollpatschig, kreiselig wirken sie schon. Wie sich in Achten schlingend umkreisen sich zwei der stilgeprägten Goldglöckchen. Sie sind die beiden kleinsten aus dem Chor. Dann, nach und nach, finden sich noch weitere ganz reizende Tanzpartner. Sie geben sich fast alle so sehr ihrer Bewegung hin, dass sie aufhören zu singen. Einzelne dieser kindlichen Geschenkpakete haben sich längst in ihren ganz eigenen Bahn gebannt. Jetzt turnen sie in einem immer klarer werdenden Zyklus umher und treiben von beiden Seiten auf die Bühnenmitte zu. Ein Tänzerpaar ist stehen geblieben. Es sind zwei Knaben. Sie werden in ihrem Gesang nun äußerst deutlich, ja fast hysterisch. Kenne den Klang jeder Bucht der Wale. Trauer wird die durchfahren wie Geigen, die einen furchtbaren Nachhall zieren. Dieser Steckling unserer Zeit wird immer halten sich die Lippen. Ja. Kennst du denn nicht den Klang der Bucht? Ohne Wahl wiegt Trauer dort die Geigen, der Taktstock hat bald keinen Meister mehr. Dieser Nachhall wird uns furchtbar zieren, seine Lippen vererben nichts und brennen das Licht der Zeit, das wird lassen seinen gleichen Lauf. Sie wiederholen sich noch einmal. Ihr Gesang scheint sich in eine Predigt zu wandeln. Sie richten wen, aber wen erhobenen Hauptes. Ja. Plötzlich lachen einzelne der rennenden Engelchen auf. Sie wonnen und halsen ihre Köpfchen, ihre Blicke wirken frei und unbeschwert. Die kleinen Choreografen winden sich in umständlichen Posen, Drehungen um die eigene Achsen folgen immer wieder und symbolisieren so ausdrucksstarke Monologen. Die Kopfspitzen lästerer springen und hoppeln als wackelige Kringel im Ringelreihen. Die beiden Herren machen derweilen keinerlei Anstalten, auf die Darbietung zu reagieren. Herr Fleischmann wendet nur seinen Würstchen hin und her. Etwas hat sich in dieser Toberei unbemerkt verändert. Etwas verändert sich im Bühnenspektakel. Die Gruppe dünnt irgendwie aus. Es ist, als würden Engelchen verloren gehen. Aber wohin können sie gelangt sein? Hat der Specksack die Kleinen schon gebacken? Ist der Anzug des Herrn Wohland denn aus Menschenhaut? Wie vom Bühnenboden verschluckt, verringert sich die Anzahl nicht gezählter Engelssummen. Ein gestenloser, ein wortloser Trichter, ein Zeitfenster. Es ist die Tür. Eines der Engelchen springt ja durch sie hindurch, vorbei, und noch eins hüpft da ganz grazil mit Anlauf durch diese oder vielmehr hinter diese Tür. Nur kommt auf der anderen Seite der gläsernen Scheidewand keiner dieser leckeren Äffchen mehr an. Ein Schattenraster, sie verschwinden ganz und gar. Das eine ging erst gerade, und schon sind sie alle Schaum unserer vorbehaltenen Lust. Nur die beiden Krakehler, die kleinsten, stehen noch deutlich sprechend auf ihrem Platz. Sie wiederholen ihre Reime immer und immer wieder. Das verschlupfte Getrappel der gepflügelten Kleinen verhilft ihrem Gesang zu einem ohrenbetäubenden Lärm. Kein tänzerisches Regen gibt es nun mehr. Bloß diese beiden Schnauzer bleiben. Dampf zieht kurz auf und hüllen die beiden Lümmel in Rauch. So schnell wie er kommen ist, ist der Rauch auch wieder verzogen, mit ihnen die Racker. In der frischen Stille scheinen sich die beiden Herren zu regen. Einzig und allein ein Rascheln ist zu vernehmen, ihr Glieder noch kein großes Regen. In dieser Bude kreist nur ihr wabernder Schatten gegen die Decke und Wände. Ihr Schatten erinnert an die Kinnbeleuchtung der Hochherrlichen. Das Aus- und Einblenden verschiedens positionierter Scheinwerfer lassen die Schattenwürfe der beiden immer schneller werden. Diese schummrige Bewegung wird bald darauf von Blitzen durchfahren. Das Bild wird unruhig. Brummen erschallt aus den Saallautsprechern. Kein Wind zieht auf und kein Nebel ist zu sehen. Nein, dieser widerliche Fettgeruch kommt zurück. Dazu hämmert und sticht das nun schon skroboskopartig Lichtschattengezitter auf den Männern wie Wüstensand in den Augen. Zwei, drei Momente vergehen, dann dämmert sich die Stimmung. Das Flackern versiegt. Es wird leise auf der Bühne. Die Seitenbeleuchtung rinnt ins Dunkel. Ich schnappe Luft. Der Schleier der Nacht entriegelt sich und der verzogene Raum wird wieder sichtbar. Immer klarer und bald bestimmt. Das Bühnenwurstcafé zeigt sich klarer als zuvor. An den Wandseiten hängen jeweils drei kubische Steinregale aus Kreide oder Kalk. Sie sind nicht sonderlich groß. Wenn der Mond nicht wäre, würde man als Zuschauer sich ihnen bestenfalls irrtümlich widmen. Allerdings haben sie etwas Anzumerkendes an sich. Sie sind sehr verfallen und so brüchig, dass eine Art Zauber auf ihnen liegen muss, der sie zusammenhält. Kunstobjekte, Instrumente liegen in ihnen. Drahtskulpturen, die wie gekritzelte Porträts aussehen, sind zu sehen. Während der Kamerafahrt zeigen verschiedene Perspektiven, dass sich die Bilder ergeben, vielsichtige. Zu den goldkrausigen Seitenwänden, an denen diese Objekte hängen, gestaltet sich die Hintergrundwand als fast so weiß wie der Kalkputz eines Pferdestalls. Ein altmodisches hölzernes Kastenfenster bietet einen sonderbaren Ausblick. Eine karge Weite, eine Landschaft der Verfügung ist zu sehen. Der Ausblick könnte uns ein Trockendock, eine Hafen- oder Umfrachtungsplanlandschaft suggerieren. Ölpumpen wiegen da wie nickende Trinkschnäbel einen ruhigen Rhythmus vor. Ganz weiche Streiflichter färben von Zeit zu Zeit die Scheiben mit Anmut eines fernen Nachtlebens. Dies könnte der Ausblick sein. Leiter alter Lagerbetrieb.
Heft 24. Aus Sinnfragen. Titel: Entscheide dich. Ich leide. Ich weiß es nicht. Niemandes Herr will ich sein. Herrlich handeln hingegen schon. So fühle ich mich verpflichtet, dir das Maß zu schenken. Deutlichkeit liegt nicht auf dem Bett und spreizt die Beine. Auch Herr Direkt ist nicht sein Bruder. Spiel nicht mit denen, die viel zu verlieren haben. Sie sehen in dir vielleicht Reines. Auch nicht eine Tugend liegt in dieser Kiste. Und Vorschuss hattest du schon. Den Horningen belächelt nur der fette Wurm. Weich ist seine Haut und sichtbar sein Herz. Vergessen sein wird nur die Gleichgültigkeit. 3 Schritte sind nur zu tun. Vor, weg oder mit. Klaus Büßen, 2010.
Blenden an Enden. Gelesen von Nadine Meyer.
Szenenwechsel. Das Licht erklärt mit einem ruckenden Summen ein neues Bild. Wir schauen in einen gewöhnlichen Bahnhof. Er ist gefliest, gekachelt und wirkt kalt. Ich fühle mich wie in einer früheren Zeit, obwohl das Licht der dröhnenden Neonröhren, die wie ein alter Fernseher wummern, nichts Zeitgemäßes zu erkennen geben. Keine Tür, kein Mond, kein Fenster, kein Pult, keine Bratstation. Nichts als eine Bahnhofsflucht in blau-weißer Fliesenoptik ist zu sehen. Es scheint spät zu sein. Auf dem Bahnsteig mit seinen gewöhnlichen Steinbänken, die jedes Warten in Depressionen treibt, liegen müllige Reste eines belebten Wochentages. In der Halle ist niemand zu sehen. Eine klassisch emotionslose Bahnhofsuhr hängt da am Ende des Reisedarms. Der Zeiger beweist, dass der Restwert des Lebens immer noch bröselt. Da, wo man bisher noch immer hat aus dem Fenster schauen können, ist jetzt ein schwarzer Aufgangsschlund, wahrscheinlich der Ausgang, zu erkennen. Ein kurzer Ruck fährt über die Bühne. Das Szenenbild war nur eine gemalte Verblendung. Die gesamte Kulisse scheint emporzufahren. Hinter dem Vorhang ist nichts Neues zu erkennen. Ein Budenzauber? Ein Leinwandtrick? Das Bahnhofsbild fährt hoch aus der Mitte der Bühne. Es ist ja der gleiche Raum. Nichts ist verändert. Alles sieht immer noch wie das gemalte Bild aus. Ein Schattenkeil fällt in den linken Bildrand. Der Kegel eines Suchscheinwerfers blendet in ein Gespräch zweier Männer. Sie sitzen auf einer dieser Steinbänke und sind sich einander zugewandt. Sie posieren, als fürchteten sie einen möglichen Einblick auf ihre Mimik. Die beiden Herren sind nicht alt, nicht jung. Ihre Kleidung ist derart zeitlos und gewöhnlich, dass jede Zuordnung unnötig erscheint. Bei genauer Beobachtung kann man einen vorsichtigen Gesichtsstreif des uns zugewandten Mannes erhaschen. Er wirkt leicht aufgedunsen und behäbig, aber nicht unaufmerksam. Rauschende Boxen holen uns in ihren Dialog. »Es ist Herr Fleischmann! Es ist Herr Fleischmann in jüngeren Jahren!« Der Klang seiner Stimme ist unverwechselbar. Sein Gegenüber möchte man sofort als den feinen, hütigen beschreiben. Ich kann nur keine Beweise für diese Vermutung finden. Er schweigt, und seine Haltung ist viel zu immer da. Ein jeder Mann wendet uns seinen Rücken zu. Herr Fleischmann stellt seine Visage in einen dramaturgisch wichtigen Winkel. Er deutet seinem Mitspieler eine ungewöhnliche Nachricht an. »Hast du denn nicht die Zeitung gelesen? Hier steht es doch schwarz auf weiß!« Herr Gewaltig klopft auf ein gerolltes Requisit. »Hier steht das Föhnwerk einer ganz, ganz alten Schule.« Er hält dem Schweigerling die fettig besudelte Zeitung entgegen. »Nicht zuletzt kann ich gestehen, dass die Versicherungen ins Uferlose steigen werden. Verstehst du mich?« Der Klopsmann wirft sein Haupt in den Nacken und starrt für einen Moment an die Decke. »Stifte gehören hinters Ohr und nicht ins Schächtelchen zu Omas Würgehandschuhen.« Herr Fleischberg wirkt nun nicht mehr ernster als sauer. Er versucht, sein Gegenüber mit seinen Worten wachrütteln zu wollen. »Die Weisheit, dass Hirsche auf Igel kotzen, kannst du getrost für dich behalten!« Im Rahmen allumfassender Stigmata kann ich hier und da über Rituale, dienlich der Textuierung und Fassadenwahrung, hinwegsehen. Nicht aber werde ich die Teile gläserner Herzmuskeln für den Hammerschlag bereiten. Der Mann mit dem Rücken zu uns gewandt sieht zu Herrn Fleischmann auf. Er zählt mit seiner rechten Hand seine Antwort an. Er wird sprechen. Er steht auf und noch immer können wir sein Gesicht nicht sehen. Das muss der Hütige sein. Eine andere Statur sahen wir bisweilen noch nicht, und alle anderen hier sind ja wohl eher die freudigen Ergebnisse schöner Werbekunde. Und ja, er spricht. Er scheint sich auf seine Antwortpflicht zu besinnen. Mit wie vielen wichtigen Zielen und Tritten wollt ihr meine Leistung mehren, dass ich endlich ganze Rudelgetriebener sein werde? Hm? Wie wahrhaftig ist mein Frieden? Jetzt macht er die Gestalt, die wir suchten, komplett. Seine Haltung lässt keinen Zweifel mehr übrig. Hilflos und bangend sind schon ewig die gemeinen Horden. Wir können sie nicht leiten. Der Fleischmann schallt aus ganzer Größe, seine Aura glüht. Er grunzt Herrn Schickermann aus seinem Zwirn. Was aber wird sein, wenn die Nutzlosigkeit sich bald selbst erklärt? Was wird sein, wenn die Fetten, die nutzlosen Befriedigten schon tot sind? Dafür brauchen wir ein neues Konzept. Die Flügel, die Rastlosen, die sind gewaltig, wenn sie schlagen. Richter kennt einst keiner mehr und Schuld bringt dann auch keinen Frieden wieder. Kochen und vollstrecken wird sich die Soße am Bart der Haarfresser. Und kräuseln wird sich jedes einzelne Blatt, ja, jeder Aal, auf dem wir stehen, liegt schon bald im Wundbett. Er trotzt. Sein Widerstand wandelt sich in Liebeskummer. Sicher. Selbst anrühren und neu verteilen, bis alles so ist, wie es war. Und dann? Der Berg macht Lawinen möglich. Jede Körperpartie des Herrn Fleischberg arbeitet sich durch den Raum wie eine Raupe kurz vor der Verpuppung. Wenn der Adler sich darum schert, kein Aas zu werden! Er springt auf, zum Abgang bereit. Auf halbem Weg in die hinterste Raumecke des Zimmers hält er inne und dreht sich dem Publikum zu. Er hält kleinen, Mittel- und Ringfinger seiner rechten Hand vor und streicht sich mit der linken Hand seinen Mittelfinger in die Handfläche zurück. Dann dreht der Obelisk sich wieder und verlässt die Bühne. Er geht mit dem verstärkten Rauschen seines Anzuges, als hätte er Tonabnehmer im Schritt. Sein Genosse senkt den Kopf. Eine große weiße Leinwand fährt nun von der Bühne, die Szenenbeleuchtung schwindet. Projizierte Gasflammen überblenden jetzt unsere Rückblicksszene. Nach dem kurzweiligen Entspannungsbild jener flackernden Schönheit Flamme verjüngt sich das traute Wohl, die leuchtende Ruhe zu einem glühenden Schlitz, wie der in einem Krötenauge, die in der Nacht darauf wartet, auf jemanden, der bereit ist, sie abzulecken.
Bravo, vielen Dank, Nadine. Das war wunderschön vorgetragen.
Dankeschön.
Eine Ode. Wilde. Kleine Höhle. Machst mich gern so leise. Legst mir diesen Schutzfilm auf. Ich bewege mich niemals mehr. Dieser Moment bedeutet mich, ganz und gar, in der mir aller fassbaren Glückseligkeit. Keine Handlung, Geste, kein Antlitz, Geräusch oder deine Ansicht schenken mir diesen Weltfrieden. Es ist mir die reine Existenz, du, die mich lässt sein, der erste Mensch. Auf schaumwollenen Filzlen, Beengel mit zahnlückigen Pfiffen, auf sehr schönen morschen Brücken, bei den flitternden Weihern, der zum Tanztee einlädt. Du bist nicht mein. Du bist der Planet, auf dem ich lebe.
Sur la Bohème avec la Chaussure. Die Metaphysik des Lächeln. Mit besserem Wissen über die empirische Handhabung mit Mais eines hanseatischen Reisenden im Gepäck werde ich heute meinen gesamten Tag den Erinnerungen zuwenden. Von einem später möglichen Nazi-Nazi nicht ausgehend und doch nicht abgewandt, klärten sich die Reihen zwischen Hals und Heimat. Das Genick baumelnd auf meinem Rumpf und meine Füße auf dem Weg zu unnötigen Gartenvorstehern, markierte ich den Weg mit einem leichten Rieseln des nordischen Maises. Hepp! die Salbe knarzt, schaltete ich mein Innenohr ein und begann nach Takten die Bordsteinfugen zu beiden Seiten meiner Schuhaußenseiten anzureihen. Das Gleichgewicht pendelte mich wohl erst aus, dann ein. In gewohnter Eintracht als Herrn der Dynamis erwartete ich das Spiel um ein, zwei Takte. Es kam mir ein Umweg gelegen und die Laune wuchs. In solch einem weltumfassenden Gefühl geht es mit mir durch. Das Spiel versteht sich mit meinem Körper allein. Der Kopf taucht unter, zu entschwinden in freie Höhen. Noch einmal nach unten blickend, versichert er so den Augenblick mein. Das Auskommen des Schreitenden denkt nicht. Es passiert in kurzen Passagen feiner Züge. Es sind die, die keinen was angehen. Darum sind sie gut. Schniefen braucht hier keiner mehr. Der Speicher ist seit langem schon variabel, so dass es keines Beschlusses bedarf, der Zukunft einen Spiegel vorzuhalten oder der Gegenwart gar, dem Schattensteller, für die ergiebige Nutzung hautumklammerter Möglichkeiten einen Verweis in die Kugel zu legen. Das geht so von der Seite und es sollte biegen, wie die Justitia im Fall über beutelnde Hirten. Der Tänzer, der Untere, der hat das gern. Der kennt sich aus mit Sachen. Diese, die, wenn sie einem passieren, nicht gleich runterfallen. Vom Standpunkt Cogita Astro aus kann man das ja nicht so nachsagen. Sie kennen die Antwort schon. Tauwüchsiger Schatten bringt dir nichts zu lachen.